Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Es kommt wieder russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1, weniger als früher, und jederzeit kann Putin den Gashahn wieder zudrehen. Die Energie ist seine Waffe und damit müssen wir alle klarkommen. Staat, Wirtschaft und Verbraucher. Drohende Gaskrise, Deutschland vor dem Energienotstand. Unsere Gäste im heutigen Wortwechsel sind Franziska Brandner, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und Ramona Popp, Deutschlands oberste Verbraucherschützerin. Herzlich willkommen an Sie alle. Frau Kempfert, mit Ihnen würde ich gerne beginnen. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ist heute Mittag vor die Presse getreten. Im Prinzip wie Mario Draghi, alles was erforderlich ist, wird die Bundesregierung tun, um die große Krise abzuwenden. Ist das eine neue Qualität des Ärmelhochkrempels?
Ja, ich würde schon sagen, das ist eine neue Qualität, aber der Situation auch angemessen. Es ist einfach alles unglaublich bitter, wenn man das so zusammenfasst, weil wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende. Wir sind zu abhängig von russischen Gaslieferungen. Davor warnen wir seit über 15 Jahren und jetzt tritt eben das ein, was wir befürchtet haben. Und den hohen Preis müssen wir zahlen. Denn insbesondere jetzt auch die Rettung des Konzerns ist das nächste notwendige Übel, was wir machen müssen, weil es unausweichlich ist. Also wir müssen in der Tat jetzt dafür Sorge tragen, dass der Gasmarkt nicht zusammenbricht. Und Uniper ist ja ein wichtiger Gaslieferant, den man da auch nicht alleine lassen darf. Es hätte vermutlich billigere Möglichkeiten gegeben, aber es wurde eben so ausgehandelt. Uniper selber ist jetzt ein Konzern, der eben auch stark mit Russland verbandelt ist, Atomgeschäfte betreibt, Klagen in Holland führt, also alles andere als ein Konzern, den ich mir jetzt wünschen würde, wenn es um Energiewende geht. Aber jetzt sieht man eben, wo wir da hineingeschlittert sind und mit teurem Steuergeld müssen wir da wieder einmal unternehmerische Fehlentscheidungen ausmerzen. Ich hoffe einfach, dass es nicht so teuer wird am Ende, aber wir müssen jetzt eben sehen, dass wir da auch Bedingungen stellen, insbesondere das eben auch anders als bei Lufthansa oder so, dass man da auch wirklich dann Möglichkeiten schafft, dass es in Richtung Energiewende geht.
Franziska Brandner, Sie haben sicher fleißig mitgerechnet im Ministerium und am Firmeneinstieg bei Uniper 30% des Staates mitgedacht. Es gibt gleichzeitig ja auch Entlastungspakete für die Bürger, die damit verbunden sein werden. Haben Sie da ein Worst-Case-Szenario, was das maximal kosten könnte?
Wir denken natürlich permanent im Worst-Case-Szenario, weil, wie Frau Kempfert gerade besprochen hat, wir leider in einer Situation sind, die man sich unschöner kaum vorstellen kann, mit einer hohen Abhängigkeit von russischem Gas, wenig Ausbau von erneuerbaren Energien, noch längst nicht alle Energiesparpotenziale genutzt und sind noch keine Smart Meters in Deutschland. Also wir haben wirklich keine einfache Ausgangslage und deswegen planen wir permanent im Worst-Case-Szenario. Deswegen ist mir auch wichtig zu sagen, dass natürlich der Endpreis, das wissen Sie genauso wie ich, davon abhängig sein wird, was in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert. Und das ist leider nicht in unserer Hand. Das hängt in der Hand Putins. Er führt Krieg gegen uns, einen ökonomischen Krieg über das Gas. Aber wir sind darauf vorbereitet und wir werden uns davon auch nicht beirren lassen und täglich wie das Kaninchen vor dem Loch sitzen, sondern unseren Weg gehen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige. Und dann werden wir sehen am Ende, wie viel es kostet. Wir werden aber die Verbraucher damit nicht alleine stehen lassen. Das ist das Wichtigste, was Olaf Scholz ja heute auch betont hat.
Gerd Landsberg, für die Kommunen ist es sicherlich eine Erleichterung zu hören, dass der Staat Uniper stabilisieren wird, denn viele Stadtwerke hatten doch Angst, dass sie, wenn dieser Konzern ins gewaltige Trudeln kommt, sie mit in den Abgrund gerissen werden. Also Entwarnung heute?
In gewisser Weise ja. Uniper hat in großem Umfang Lieferverträge mit den Stadtwerken. Umgekehrt sind die Stadtwerke selber auch in einer Schieflage, jedenfalls viele, weil sie teilweise zum 5-6-fachen Preis kaufen, aber das jedenfalls bisher nicht an die Endkunden weitergeben dürfen. Deswegen sagen wir, auch die kleinen Stadtwerke sind systemrelevant. Sie machen ja in der Regel nicht nur die Energieversorgung, sondern viele andere Dinge auch. Und ich glaube, mittelfristig wird an einem Rettungsschirm auch auch für die Stadtwerke nichts vorbeigehen. Die Länder sind da teilweise aktiv. Bisher hat der Bund sich da zurückgehalten. Das kann ich nachvollziehen. Aber am Ende brauchen wir die Stadtwerke. Sonst bricht das System zusammen, auch ohne Russland.
Die Zeit der Rettungsschirme und Sicherungsnetze, Ramona Popp, ist sie jetzt auch für die Energiekrise so weit vorangeschritten, dass die Verbraucher erstmal ja doch sich beruhigen können?
Na, was wir mitbekommen, ist eine große Verunsicherung, große Sorgen bei den Menschen, die vor allem in die Verbraucherzentralen kommen, um eben Rat und Beratung zu suchen. Sie bekommen ja jetzt bereits sehr stark erhöhte Rechnungen. Sie bekommen immer neue Abschlagszahlungen, die sie zahlen müssen. Und das versetzt sie natürlich in große Sorgen, wie sie das noch bezahlen können sollen. Erst recht, wenn wir eben, wie es ja schon beschrieben worden ist, gar nicht genau wissen, was der Endpreis irgendwann sein wird. Also wie groß die Krise und welches Ausmaß sie noch erreicht. Deswegen hilft das in dieser Situation nicht, Diskussionen zu führen, die für noch mehr Angst und Verunsicherung sorgen. Da sind ja einige geführt worden die letzten Tage und Wochen. Davon würde ich dringend abraten. Wenn jetzt allerdings klar ist, dass die Rettungsschirme in Milliardengrößenordnung auch aufgespannt werden, die Uniper-Rettung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind, ich glaube, in Höhe von 5 Milliarden Euro für energieintensive Unternehmen auch Hilfen in Aussicht gestellt worden. Und natürlich fragen sich die Verbraucher und Verbraucherinnen, was davon werden wir alles zahlen müssen und wo ist die Entlastung für uns? Deswegen ist das folgerichtig und das haben wir jetzt auch die letzten Tage und Wochen ja auch schon gefordert, wenn dieser Ernstfall eintritt, der jetzt erstmal eintreten wird, dass die Preise weitergereicht werden. Das hat der Bundeskanzler heute angekündigt, dass die Preise eben die erhöhten Preise durchgereicht werden. 1.10. sagt er, vielleicht schon 1.9. Und dann ist es natürlich notwendig, dass weitere Entlastungen für die Verbraucher und Verbraucherinnen und erst recht für diejenigen, die jetzt schon mit dem Rücken zur Wand stehen, dass da weitere Entlastungen kommen. Da ist einiges in Aussicht gestellt worden. Und dann werden wir sehen, was davon wirklich hilft und was noch darüber hinaus getan werden muss.
Frau Brandner, geht es dann voraussichtlich so, wie Sie eben schon angedeutet haben, dass je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, immer wieder neue Entlastungspakete aufgelegt werden müssen, so ähnlich wie bei Corona?
Ja, wir werden bestimmt, das wurde jetzt ja angekündigt, auch ein drittes Entlastungspaket dann auf den Weg bringen müssen, einfach um die Weitergabe der Preise abzufedern. Das ist zwingend notwendig. Wir dürfen bei uns keine soziale Spaltung über die Energie bekommen. Wir dürfen unsere Gesellschaft nicht destabilisieren lassen durch Außen. Das ist ja das Ziel von Putin, uns zu verunsichern, uns zu schwächen. Das werden wir nicht zulassen. Und deswegen werden wir, wenn es nötig ist, dann auch immer wieder natürlich nachbessern, nachjustieren, damit wir hier diese Abfederung hinbekommen. Und gleichzeitig werden wir natürlich auch darauf drängen, dass wir sparen, dass wir auch weiter in den Erneuerbaren vorankommen, dass wir europäisch den Einkauf gestalten, um die Preise auch zu senken. Also wir müssen auch daran arbeiten, dass die Preise geringer werden. Wir können sie nicht nur permanent abfedern.
Also Sie haben jetzt das finanzielle Management der Krise angesprochen. Frau Kempfert, nichts führt daran vorbei, dass wir uns unabhängiger machen müssen vom russischen Gas, vielleicht vom Gas überhaupt. Wie weit sind wir da vorangeschritten?
Ja, wir sind schon etwas weiter als vorher. Also bevor der Krieg begann, waren wir bei etwa 55% unseres Gases, was wir aus Russland bekommen haben. Da hat man schon jetzt einiges auf den Weg gebracht und auch aus anderen Ländern beziehen wir jetzt Gas. Das ist einerseits etwas mehr aus Norwegen, Holland, aber auch Dänemark wird nächstes Jahr noch dazukommen. Aber vor allen Dingen auch Flüssiggas. Also wir sind ja ein reiches Land. Wir können das Flüssiggas kaufen und auch bezahlen, anders als manche ostasiatische Länder, wo wir im Moment das Gas wegkaufen. Aber das geht. Also insofern sind wir da mit der Abhängigkeit schon etwas runter, müssen aber auch weiter runter. Und nicht nur über die Diversifikation der Gasbezüge, sondern auch vor allem über das verstärkte Energiesparen, das steht jetzt wirklich an. Und die Speicher müssen wir füllen, klar, bis zum Winter, aber vor allen Dingen auch über einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich werbe auch sehr stark dafür und gestern hat Herr Habeck das ja auch endlich angekündigt und soll umgesetzt werden, dass wir die existierenden erneuerbaren Energien mehr auslasten. Beispiel Biomasseanlagen, die in ihrer Kapazität gedrosselt sind, die aber auch Wärme herstellen können und dann auch Ersatz sein können für Erdgas. Ebenso wichtig wie jetzt die unsägliche Atomdebatte, aber das ist ein Beispiel. Da mit all diesen Schritten oder auch wenn wir schneller Windanlagen genehmigen, genau mit dem Tempo, wie wir es jetzt bei Flüssiggasterminals-Genehmigungen machen, würde ich mir wünschen, machen wir das jetzt auch mal bei erneuerbaren Energien. Umso schneller wir das alles schaffen, desto schneller sind wir unabhängig. Und darum muss es jetzt aktuell gehen, dass wir diese Strategie konsequent weg vom fossilen Gas, vor allen Dingen fossiles Erdgas jetzt erstmal aus Russland weiter voranbringen.
Frau Bandner, die große Angst war ja bis zum gestrigen Tage, wo ja unklar war, ob die Pipeline wieder mit Gas befüllt werden wird, wie wir über den nächsten Winter kommen. Sind die Füllstände in den Speichern inzwischen so, dass man sagen kann, ja, der nächste Winter dürfte glimpflich abgeben und wir müssen nicht Bürger in Wärmestuben schicken, wie Herr Landsberg das schon vorgeschlagen hatte?
Wir sind jetzt erstmal froh natürlich, dass auch wieder Gas kommt, aber es ist kein Zeichen der Entspannung. Also wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall mit unseren Anstrengungen nachlassen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass Putin ein verlässlicher Partner ist. Das haben wir jetzt ja wohl zigfach gesehen. Es gab nie einen Grund, hier irgendetwas technisch zu beanstanden und er wird das immer weiter spielen. Deswegen müssen wir das vorbereiten und wir sind da noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher, die haben ja geschützten Zugang. Dafür ist es ja auch schon mit den Speicherständen wesentlich schneller vorangekommen, auch durch staatliche finanzielle Hilfen. Da sind wir ganz zuversichtlich, aber es darf sich jetzt keiner entspannt zurücklegen und sagen, wir brauchen nicht mehr sparen, wir müssen nicht schneller vorankommen bei den Erneuerbaren, wie das Frau Kempfert gesagt hat. Wir müssen da jetzt Tempo, wirklich Tempo reinbringen in allen Gebieten.
Aber nicht Panik, Herr Landsberg, Sie hatten vorgeschlagen, dass die Städte und Gemeinden vielleicht Wärmestuben vorbereiten. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Das ist teilweise aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe gesagt, es kann eine Situation geben, es wird richtig kalt, also minus 10 oder minus 20 Grad. Und es gibt nicht genug Gas, um die Wohnung zu beheizen. Dann brauchen wir für diesen Katastrophenfall auch eine Idee, was denn dann geschieht, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt. Ich will vielleicht noch mal zwei Sätze zu dem sagen, was Frau Kempfert und auch Frau Brandner gesagt hat. Das ist ja völlig richtig, da sind wir uns hier in der Gruppe sicherlich einig. Wir müssen also schneller werden beim Ausbau der alternativen Energien. Die Bundesregierung hat ja auch einiges auf den Weg gebracht. Aber die interessante Frage ist doch, gelingt uns das in der Umsetzung? Und ich kann Ihnen sagen, aus meinen Erfahrungen in Städten und Gemeinden, also man würde doch jetzt eigentlich denken, dass der Widerstand zum Beispiel gegen Windkraft, also der ist natürlich nicht weg, aber dass der weniger wird, das stimmt aber nicht. Wir haben nach wie vor in großen Teilen der Bevölkerung zwar die Zustimmung zur alternativen Energie, ganz toll, aber das Windrad möchte ich nicht sehen, nicht hören und eigentlich nichts mit zu tun haben. Und ich glaube, dass vieles in dieser Krise eben Kommunikation ist. Und deswegen glaube ich, wir müssen den Leuten viel deutlicher machen, es gibt keine Alternative. Beispiel. Ich habe in der Öffentlichkeit gesagt, wir müssen die Raumtemperaturen senken auf 19 Grad. Auch ein Vermieter muss dazu berechtigt sein. Gegebenenfalls muss der Bundesgesetzgeber den Rechtsrahmen dafür schaffen. Was glauben Sie, was ich für Mails bekommen habe?
Zitieren Sie doch mal.
Ja, Beispiel. Also was ich mir vorstelle, das ist doch nicht mein Krieg. Was interessiert mich die Ukraine? Ich will dafür nicht frieren. Oder anderes Beispiel. Sie sitzen auf so viel Geld, Ihnen wird bestimmt nie kalt, aber meine Mutter, die braucht doch mindestens 23 Grad. Das ist ein unverschämter Vorschlag, den Sie das machen. Das sind die strafrechtlich nicht relevanten Schreiben, die ich bekommen habe. Also dieses Gefühl, die Gesellschaft hält zusammen und es ist resilient, das haben wir nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt. Vieles, was wir in dem Kreis besprechen, was auch die Regierung Gutes auf den Weg bringt, es hat nur Wirkung, wenn es dann auch umgesetzt wird und dafür brauchen wir die Menschen vor Ort.
Herr Landsberg, ich würde da gerne zustimmen und auch noch was ergänzen, weil ich finde, Herr Landsberg hat hier zwei ganz wichtige Sachen angesprochen. Das eine ist die Akzeptanz vor Ort und da muss man auch differenzieren, weil wir sagen immer, ein Großteil ist dagegen. Ja, die Umfragen zeigen was anderes, aber es zeigt eben auch, und da bin ich sehr stark in der Akzeptanzforschung drin, dass wenn man, und da hat Herr Landsberg recht, kommuniziert, partizipiert und Lösungen aufzeigt, dieses vermeintliche, ich bin dagegen und ich bin sowieso gegen alles, sich sehr schnell auflöst. Und das Zweite ist, dass man auch über finanzielle Anreizmechanismen gehen kann und diese Optionen wirklich vor Ort auch genutzt werden müssen, weil wir wissen aus den Studien, dass in der Tat es eine sehr laute, aber große Minderheit gibt. Und diese Minderheit, das kennen wir auch in den Corona-Zeiten, sehr laut sind. Die schreiben im Übrigen auch Mails und die hetzen rum auf den Kanälen und so weiter. Aber das ist nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Wir haben schon in diesem Land viele BürgerInnen, die das verstehen, was los ist, die auch Lösungen wollen und die auch mitmachen wollen. Und um die geht es jetzt, diese leise Minderheit, die zu gewinnen. Und das geht in der Tat einerseits über Kommunikation, aber auch über Möglichkeiten, wie man die Akzeptanz erhöhen kann. Also da gilt auch zu differenzieren, die Pauschalisierung, da können wir gegenhalten und müssen auch gegenhalten. Das zweite, was ich wichtig fand, was Herr Landsberg sagte, auch über jetzt diese Vor-Ort-Lösung, in der Tat müssen wir Wege finden, wie man es schafft, dass auch jeder und jede das Gefühl hat, ich werde jetzt nicht benachteiligt. Und das sind eben solche Sachen, die heute passieren. Es wird mit knapp 8 Milliarden Euro ein Großkonzern gerettet, aber die Menschen müssen frieren. Da geht vieles nicht zusammen. Und das ist tatsächlich eine
und die Menschen müssen Erklärung ja nicht frieren.
Wichtig, genau. Und man muss dann eben auch über Lösungen reden. Man muss dann auch über Lösungen reden. Und das passiert ja auch, dass man dann auch Menschen hilft und auch Wege findet, wie man da auch entsprechend die soziale Abfederung schafft. Aber jetzt so pauschal eben, da wird die Heizung runtergedreht, das sorgt dann erstmal für Ärger und so. Mhm. Das kann man aber sehr argumentativ auch aufklären. Also in der Summe muss es da um uns Lösungen gehen. Und dann sind auch viele Menschen dabei.
Frau Brandner. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir aufpassen müssen, nicht selber solche Sätze zu benutzen wie 8 Milliarden dort und die Menschen müssen frieren. Nein, die Menschen werden nicht frieren. Wir haben heute gleichzeitig verkündigt, dass wir ein weiteres Entlastungspaket schnüren und die Mehrkosten für nicht alle Bürger, aber einen sehr, sehr breiten Teil entlasten werden. Ich werde davon nichts bekommen, ist aber auch fair enough, dass wir da aber genau dafür sorgen werden, dass es nicht kommt. Deswegen würde ich einfach darum bitten, dass wir das gemeinsam auch so erklären, weil sonst kriegen wir die Akzeptanz nicht hin. Da würde ich es so sehen wie Herr Landsberg. Und deswegen werden wir auch die Stadtwerke nicht im Stich lassen. Die hängen ja mit dem Uniper zusammen. Deswegen retten wir ja Uniper, Herr Landsberg.
Richtig, ja klar.
Frau Popp, als oberste Verbraucherschützerin, wie sehen Sie die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger, die Sie ja beraten?
Ich habe ja eingangs schon gesagt, und das bestätigt sich jetzt auch ein bisschen in der Diskussion, ich glaube, mit diesen pauschalen Aussagen schürt man tatsächlich Unsicherheit. Was alles eine Diskussion gewesen ist, dass irgendwie den Privathaushalten der Gas als erstes abgedreht werden soll, dass die Bundesregierung sich darum kümmern soll und. Wenn ich das jetzt alles wiederhole, wird wieder jemand sagen, das war aber gar nicht so gemeint. Und das ist sozusagen, glaube ich, das etwas panische Grundrauschen in der Kommunikation, was eigentlich nicht wirklich für Akzeptanz sorgt, um das mal einfach auf den Punkt zu bringen. Wir sehen, dass die Menschen Sorgen haben, viele. Gerade erst bei den Preissteigerungen, die jetzt auch nochmal angekündigt worden sind, die Sie jetzt auch schon begleiten seit Wochen und Monaten. Und ja, ich teile, dass das Kommunikation A und O ist. Aber die Kommunikation ist noch nicht so und auch die Maßnahmen sind noch nicht so, dass die Akzeptanz auf breiter Basis da ist. Und deswegen würde ich tatsächlich dafür werben wollen, eben miteinander zu kommunizieren. Mir hat beispielsweise heute in dem Pressestatement des Bundeskanzlers auch gefehlt, den Menschen zu sagen, was natürlich auch ein Weg ist, um Geld zu sparen, nämlich Energie zu sparen. Und das hilft im Übrigen auch dem Klima und das hilft uns auch, um uns unabhängiger zu machen von russischem Gas. Jedes Kilowatt oder jeder Kubikmeter bei Gas, den wir jetzt einsparen, hilft uns im Winter weiter. Und das ist eine Kommunikation, die man doch versteht, die wir ja auch über unsere Verbraucherzentralen, unsere Energieberatung ja auch den Menschen sagen. Ganz einfache alltägliche Tipps. Manche schmunzeln darüber, wie hoch die Temperatur beim Duschen sein soll, wie kurz oder wie lang man duschen soll. Aber ja, eine Songlänge lang duschen. Warum eigentlich nicht? Das reicht doch völlig. Und den Menschen einfach auch ganz konkret zu helfen, wie sie Energie sparen und dann aber natürlich auch die finanziellen Entlastungen in Aussicht zu stellen. Was heißt finanzielle Entlastung? Das ist schon fast Euphemismus. Eigentlich brauchen die Menschen finanzielle Unterstützung, um durch diese schwierige Zeit, die uns jetzt noch bevorsteht, durchzukommen. Und da bin ich froh, wenn es da eben ein neues Paket geben wird, was vor allem diejenigen im Blick nimmt, die eben nicht so viel Geld auf dem Konto haben, was denjenigen hilft, die vielleicht ihre Rechnungen gar nicht mehr bezahlen können, dass eben bei ihnen nicht Strom und Gas abgestellt wird oder sie gar sozusagen die Wohnung gekündigt bekommen, weil sie das nicht mehr bewältigt bekommen in diesem Winter. Das alles müssen wir doch miteinander vereinbaren und nicht sozusagen Diskussionen miteinander führen, die eher für Unsicherheit und Angst sorgen.
Die Latten liegen ja relativ hoch. Wir leben im Luxus, was Energieverbrauch angeht. Frau Brandner, einerseits sagen Sie, Sie werden Entlastungspakete schnüren. Aber bis wohin soll denn der Staat entlasten? Was ist die Obergrenze? Was darf man erwarten als Bürger an Wärme zum Beispiel in seinen Wohnungen an Graden?
Die Entlastungsfrage finanziell gesehen, bis zu welchen Einkommensgrenzen das geht, das wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen erarbeitet. Das ist nicht ganz trivial, aber daran sitzen wir. Wir merken leider immer wieder, dass wir in Deutschland noch keinen Mechanismus haben, wo wir wirklich direkt auszahlen können. Das haben wir schon bei der ersten und zweiten Entlastungsrunde gemerkt. Der Finanzminister sitzt da dran. Das ist ja auch Aufgabe, die er zugesagt hat, sie durchzuführen. Aber das ist nicht ganz trivial. Deswegen muss man noch jetzt andere Wege gehen. Das wurde jetzt mit dem Wohngeld ja auch durch den Kanzler angedeutet, in welche Richtung das geht. Das wird bestimmt ausgeweitet werden. Das ist der Ansatz, der jetzt in den nächsten Tagen, Wochen erarbeitet wird. Und die Preise dürfen ja auch noch nicht jetzt sofort durchgereicht werden. Das haben Sie ja vorhin auch selber gesagt, sondern erst im Herbst. 1. Oktober ist da die Ziellinie. Von daher haben wir noch etwas Zeit, aber natürlich sind auch jetzt schon die Kosten gehen nach oben. Und die Frage, ja, wie viel am Ende geheizt wird, ich kann nur uns darum bitten, dass wir alles, was wir jetzt tun können, jetzt wird ja auch gerade gar nicht geheizt, dass wir jetzt einsparen, aber trotzdem, wo es geht, damit wir im Winter so wenig wie möglich verpflichtend an alle rangehen müssen.
Herr Landsberg.
Also ich glaube, dass es richtig ist, dass wir anders kommunizieren müssen. Das, was Herr Habeck als Idee entwickelt hat, muss als Informationskampagne auch über die Städte und Gemeinden ausgerollt werden. Und Politik muss eigentlich ein Bild der Zukunft malen. Wir diskutieren ja auch heute hier über Krisen. Es gibt ja noch weitere Krisen. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, was wir eigentlich brauchen, wir kommen dadurch, auch wenn wir Einschränkungen hinnehmen müssen, das muss Politik vermitteln. Das klingt einfacher, als es faktisch ist. Und was den Ausbau der alternativen Energien angeht, natürlich ist es leichter, wenn ich sagen kann, wenn ihr auf meinem Gemeindegebiet diese Windenergieanlage mittragt, dann bekommen wir Geld, zum Beispiel für den Kindergarten oder für das Altenheim oder Ähnlichem. Das ist eine Erfahrung, die wir machen. Deswegen bedauere ich sehr, dass bisher das nur als Kann-Bestimmung und nicht als Muss-Bestimmung in den Regeln steht. Aber nichtsdestotrotz ist auch das ein Thema, was Kommunikation erfordert. Also ich bleibe dabei, auch wenn es vielleicht nicht die Mehrheit ist. Es ist schon eine bemerkenswerte Minderheit, die vor Ort sich organisiert, wenn es gegen irgendetwas ist. Das ist aber typisch deutsch. Wir sind eigentlich immer gegen alles und wissen hinterher immer alles besser. Ist keine Lösung, aber es ist vielleicht auch unsere Mentalität.
Frau Kempfert, vielleicht könnten Sie uns als Energieexpertin noch einmal sagen, wie viel Luft haben wir eigentlich nach oben oder nach unten? Also wir verschwenden sehr viel Energie. Wie viel könnten wir einsparen, ohne dass wir wirklich nennenswert an Komfort verlieren?
Ja, also das ist in der Tat total wichtig. Die Frau Popp hat es ja eben auch schon angesprochen, Frau Brandner auch, dass wir sparen müssen können und sehr viel Potenzial haben. Wenn wir jetzt mal bundesweit sehen, da unterscheiden wir jetzt aus der Forschung meistens das, was die Wirtschaft insgesamt kann, also insbesondere die Industrie. Und da zeigen die neuesten Zahlen, dass wir schon bei über 15% Gasverbrauchsreduktion sind. Das passiert aufgrund der hohen Gaspreise. Viele Industrien fühlen den ja sofort, bekommen den sofort übermittelt. Manche jetzt nicht, die sich da irgendwie vor geschützt haben durch lange Verträge. Aber die Haushalte merken es ja noch nicht. Wir reden jetzt erstmal drüber. In der Tat, es ist schwierig zu kommunizieren, weil es dann in Panik und Angst und Schrecken verfällt. Aber in der Tat ist es so, dass die Gaspreise nach oben gehen und die Verbrauchssenkungen schon stattfinden. Bei der Industrie ist das im Moment so und bei den Haushalten wird das auch kommen. In der Tat, das finde ich auch ein gutes Wording, was Sie gewählt haben, dass wir darüber sprechen müssen, weniger zu verschwenden, weil diejenigen, die arm sind und die Niedrigeinkommensbezieher, darum wird es gehen im Winter. Das hat Frau Brandner ja eben auch angesprochen, die überhaupt zu unterstützen, damit sie überhaupt noch eine Ecke im Raum warm bekommen, weil die Kosten so stark steigen werden und die Frau Popp kümmert sich auch drum. Aber das andere ist eben, dass es andere gibt, und es ist auch ein Großteil der Bevölkerung, die sehr viel verschwenden. Und darum geht es, diese Verbrauchsverschwendung zu minimieren und da auch wirklich die Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel auch über Prämien, dass man Prämien gibt, dass gespart wird als eine Möglichkeit, aber eben auch Informationen und Aufklärung. Und dann sind die Potenziale bundesweit wirklich groß. Und das
sagen Sie doch mal konkret,
Möglichkeit
Frau Kempfert, geben. Das hatte ich eben gefragt. Wie groß sind diese Potenziale, ohne dass wir nennenswert Komfort einbüßen?
Genau, bei der Industrie ist man schon bei 15%. Das ist ja so ein bisschen auch ein Indikator dafür, was geht. Das sind auch Großindustrien natürlich, aber bei den Verbrauchern ist das auch so. Wir können 10% des Verbrauchs, des Gasverbrauchs senken, bundesweit gesprochen, wenn wir eben diese Maßnahmen machen. die jetzt angesprochen wurden mit dieser Thermostatregelung und Heizungsanlagen und was Herr Habeck da gestern vorgeschlagen hat. Das sind schon die richtigen Maßnahmen, die man ergreifen muss, auch gerade in öffentlichen Gebäuden, Flure nicht zu heizen. Und diese Dinge, kommen wir da auf 10% und dann ist man da schon auch auf einer Größenordnung, die uns hilft. Weil alles das, was wir einsparen, kostet nicht nur weniger Geld, sondern das müssen wir nicht aus Russland importieren. Und das ist total wichtig.
Das ist ja alles richtig. Nur es ist rein technisch vor Ort gar nicht so einfach, in einem Verwaltungsgebäude zu sagen, also die Räume heizen, aber den Flur nicht. Das geht bei manchen, bei modernen geht es, bei den alten geht es gar nicht. Das ist ja teilweise auch eine Frage des Rechtsrahmens. Wir sind hier jetzt aufgefordert, machen wir auch, das warme Wasser abzustellen in Verwaltungsgebäuden. Mit der Arbeitsstättenverordnung ist das auch nicht so ganz vereinbar. Also da muss sicherlich der Bund auch nochmal überlegen. Das hat ja Habeck auch schon angedeutet, dass da der Rechtsrahmen entsprechend verändert wird. Ja. Ich habe immer das Problem, dass in einem hohen Abstraktionsgrad, das ist auch nachvollziehbar, alles Mögliche angekündigt und vielleicht auch gemacht wird, aber vor Ort das dann anders aussieht. Beispiel. Habeck empfiehlt, das ist richtig, die Leute sollen jetzt ihre Heizung überprüfen lassen. Das machen die Leute in der Regel alle 2 Jahre, die ganz sorgfältigen machen es nächstes Jahr. So, jetzt rufen Sie doch mal in einer beliebigen Stadt in Deutschland an, einen Heizungsinstallateur. Glauben Sie ernsthaft, Sie kriegen in den nächsten 6 Wochen einen Termin? Ganz sicher nicht. Wenn Sie Pech haben, kriegen Sie dieses Jahr gar keinen mehr. Das ist jetzt keine Schuld der Politik, das ist einfach Fakt. Und das müssen wir auch mit berücksichtigen, auch wenn wir sagen, wir versuchen jetzt alternative Energien schneller auszubauen. Das ist ja auch eine Mahnung an die Kommunen, die ist auch richtig. Nur selbst wenn Sie das Geld haben, Sie finden keinen, der es macht. Der hat nicht das Material, der hat nicht die Zeit und dann kommt die Planung noch hinzu. Das ist immer alles gut gesagt, aber faktisch vor Ort ist es eben leider, leider sehr schwierig.
Gerd Landsberg hörten Sie gerade, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über die drohende Gaskrise, Deutschland vor dem Energienotstand, mit Franziska Brandner, der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, mit Ramona Popp, der Vorständin der Verbraucherzentrale Bundesverband, und Claudia Kempfert, der Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Frau Brandner, genau das ist ja gerade das Thema. Wenn man sich entscheidet, als Bürger jetzt doch vielleicht Photovoltaik aufs Dach zu packen oder eine Wärmepumpe anzuschaffen, so man denn Besitzer eines eigenen Hauses ist, dann kann man das vielleicht wollen, aber im Moment leider gar nicht umsetzen. Wie können Sie da helfen? Was sind die neuen Konzepte, die Sie vielleicht gerade ausarbeiten im Ministerium?
Natürlich haben wir gerade einen großen Run darauf, was ja erstmal positiv ist. Es ist ja gut, wenn Bürgerinnen und Bürger sich jetzt entscheiden, auf eine Wärmepumpe zu wechseln oder ihre Thermostate gegen modernere auszutauschen und dadurch Energie zu sparen. Aber dadurch kommt natürlich auch ein Engpass, an dem wird gearbeitet. Die Unternehmen sitzen selber dran, die Engpässe zu beheben, soweit es möglich ist, Fachkräfte zu finden. Wie Sie wissen, haben wir in Deutschland Fachkräfteschwierigkeiten in fast allen Sektoren. Das schlägt jetzt auch hier durch. Aber wir sind dazu auch nochmal in extra Gesprächen mit dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima, heißt der ja, um auch zu gucken, wie wir das jetzt umsetzen können. Wir machen das nicht gegen die Akteure, sondern mit ihnen. Wir wissen, wie wichtig das Handwerk ist, um die Klimaagenda umsetzen zu können. Und trotzdem gibt es viele Schritte, die man auch ohne direkt technische Erneuerungen machen kann. Deswegen glaube ich, man sollte halt das machen, was man jetzt vor Ort kann. Viele Schritte gehen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe bucht, auch für nächstes Jahr, kriegt derjenige eine Sicherheit, wie viel er nächstes Jahr braucht. Dann kann er mehr Menschen einstellen. Also es hilft auch durchaus, wenn man jetzt es vielleicht nicht sofort bekommt, aber eine Perspektive gibt. Dadurch können die Handwerker besser planen, können mehr einstellen. Also das ist nicht so, als ob das dann gar keinen Unterschied macht. Und wenn Sie mir noch einen Punkt erlauben, bei den gesetzlichen Regelungen, die der Herr Landsberg angesprochen hat, die wollen wir ja ändern. Also es ist ja angekündigt, das wird kommen, das ist in der Mache. Und wir haben auch einen Auktionsmechanismus geplant, damit Unternehmen, die sagen, wir können noch weiter Gas einsparen, das dann an andere Unternehmen, die noch extra brauchen, auch wiederum verkaufen können. Also dass wir sagen, überall, wo wir vielleicht staatlich ja gar nicht genau sehen können, wer hat denn noch Einsparpotenziale, die dann aber auch wirklich genutzt werden und vielleicht über Methoden, die wir auch gar nicht von der Regierungsseite her definieren können, aber die Unternehmen selber am besten wissen, dass diese Einsparpotenziale auch wirklich alle gehoben werden. Das ist etwas, mit dem spätestens am 1. Oktober wir dann diese Plattformen auch live gehen werden. Auch das ist nochmal ein guter Weg, um in der Industrie alle Potenziale der Einsparung zu heben. Also wir sitzen da wirklich dran und ich sehe eher mit Bewunderung, wie viel gerade auch vor Ort passiert und auch in vielen Gemeinden und Städten, die machen sich ja jetzt dran, die überlegen sich, muss bei dem Waldschwimmbad ja jetzt die Warmdusche noch sein oder da war 50 Jahre lang auch eine Kaltdusche neben dem See. Es hat auch gereicht. Es gibt ja viele Punkte, wo Städte und Gemeinden gerade vor Ort anfangen. Ich finde es sehr gut zu sehen, wie viele sich auf den Weg machen und ich finde, wir müssen es auch positiv begleiten und dürfen nicht immer nur so tun, als würde gar nichts passieren. Es passiert ja zum Glück schon echt einiges.
Frau Popp, bei Ihnen in den Verbraucherzentralen ist der Run auf die Energieberatung natürlich auch groß. Ich glaube, auch Sie kommen kaum noch hinterher. Was raten Sie denn den Leuten, wenn sie vor allen Dingen auf der Suche und auch nach Handwerkern sind?
Ja, der Arbeitskräftemangel ist ja gar kein Fachkraft, sondern wirklich ein Arbeitskräftemangel ist überall sichtbar natürlich. Wir sehen an den Zahlen, mal vielleicht als Vergleichswert, vor der Corona-Krise hatten wir so rund 100.000 Energieberatungen im Jahr. Dieses Jahr geht die Prognose auf 270.000 ungefähr hoch. Daran sehen wir auch, welcher Beratungsbedarf und welche Unsicherheiten es dort auch gibt bei den Menschen, weil sie zunehmend auch nicht nur mit konkreten Fragen kommen, wo finde ich einen Handwerker, was soll ich mit meiner Heizung machen, sondern tatsächlich uns inzwischen auch als Kummerkastenführer Sorgen und Nöte, wie sie über den Winter kommen sollen, auch brauchen offensichtlich. Wir versuchen tatsächlich sehr konkret, aber auch zu helfen natürlich, Tipps zu geben, was man selber machen kann, aber eben raten den Menschen auch Geld zurückzulegen, wenn eben im kommenden Jahr dann doch noch die Nachzahlungen kommen sollten, dass dort eben man nicht überrascht wird von zu hohen Nachzahlungen, die Menschen noch in die Schuldenfalle treiben könnten. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen ist es wichtig, wie jetzt auch diese Umlagefinanzierung, die jetzt kommen soll zur Juniper-Rettung, wie die ausgestaltet wird, dass da natürlich Transparenz herrscht und dass eben nicht ungebührlich eben das auf die Kundinnen und Kunden umgewälzt wird. Das ist einfach ein Punkt, der in den kommenden Wochen, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig werden wird. In welcher Art und Weise werden diese Preise weitergegeben an die Privathaushalte? Und nicht zuletzt eben die Frage nach Handwerker und Handwerkerinnen. Das ist örtlich unterschiedlich, aber mit dem Problem haben, glaube ich, alle zu kämpfen. Das ist gerade auch beschrieben worden von Herrn Landsberg. Aber es ist auch so, dass tatsächlich auch Bagatelldinge, die sich vor 2-3 Jahren noch nicht gelohnt haben zu machen, sich inzwischen auch lohnen, sowohl für Handwerksbetriebe wie eben auch für Eigentümer, Vermieter, Vermieterinnen oder eben für einzelne Privathaushalte. Insofern ist das durchaus so, dass das auch inzwischen ein Bereich ist, dass sich eben die Dinge amortisieren und zwar schnell bei diesen Preisen, über die früher noch gelacht worden ist.
Da geht jetzt mal meine nächste Frage an Frau Kempfert genauso wie an Frau Brandner. Also müssten wir außer Entlastungspakete zu schnüren unbedingt die Förderpakete für die Umstellung auf erneuerbare Energien in Wohngebäuden großzügig bemessen, weil das eine wirkliche Investition ist und nicht nur eine finanzielle Entlastung, erstens. Und zweitens, wenn wir mit türkischen Arbeitskräften, die wir kurz einfliegen, damit sie auf unseren Flughäfen für Ordnung sorgen, müssten wir nicht auch große Anwerbeaktionen machen für Menschen, die bei uns Solarpanels auf den Dächern installieren? Frau Kempfert, Frau Brandner hintereinander?
Ja, also ich finde beides. Also in der Tat ist ein großer Hebel, gerade im Gebäudesektor dort umzustellen, energetisch zu sanieren, das wurde ja jetzt gerade auch schon gesagt, und eben auch erneuerbare Energien zu nutzen. Und in der Tat, dieser Fachkräftemangel, der zeichnet sich ja schon seit einiger Zeit ab. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung hier so eine Art Boosterprogramm macht, auch eine konzertierte Aktion, ein Programm, wo man in der Tat die Fachkräfte anwirbt, vielleicht so, wie Sie es gerade geschildert haben, wie jetzt bei den Flughäfen, aber auf jeden Fall dauerhaft die Fachkräfte hat. Es ist ja enorm bitter. Wir hatten in diesem Land ja über 150.000 Beschäftigte, die im Bereich der erneuerbaren Energien tätig waren. Die hatten wir alle, die haben wir ja sehenden Auges entweder pleite gehen lassen oder abwandern lassen, und den Preis, da zahlen wir da leider heute, und deswegen müssen wir dagegen steuern. Also insofern würde ich da auch Ja sagen, alles was geht, Anwerbeprogramme, Boosterprogramme, konzertierte Aktionen, gerade für den Gebäudesektor, da ist jetzt klar die größte Anforderung, aber auch der Bedarf und die Sensibilisierung ist geweckt und die Leute wollen, und deswegen hat man da eben jetzt auch diese Preissteigerung. Materialprobleme ist das nächste, dass die ja auch teuer sind und teilweise knapp, und auch da gegenzusteuern. Also es kumuliert sich praktisch jetzt so alles das, was da jetzt sehr, sehr lange liegen geblieben ist, und jetzt müssen wir tierisch schnell auf einmal alles auf einmal machen, aber das lohnt sich jetzt, weil wir dann auch wirklich sehr schnell vorankommen.
Frau Brandner.
Also zu den zwei Punkten, die Sie angesprochen haben. Es gibt ja staatliche Förderungen für Wärmepumpen. Ja, es gibt Zuschüsse, es gibt zinsgünstige Kredite, es gibt diese Programme, die kann man beantragen. Der Staat belohnt es, wenn man das jetzt gerade gemacht hat. Es gibt es auch für energetische.
Aber Sie arbeiten auch noch an weiteren, ist richtig, oder?
Wir arbeiten natürlich auch noch an weiteren.
Ich sage nur, das ist das,
was ja schon alles gibt. Ja, die sind jetzt alle gerade in der Mache, die werden noch erweitert. Wir wissen auch, die Gebäudeförderung sind jetzt in den letzten Zügen, da können wir hoffentlich auch wieder bald positive Signale senden. Und es gibt aber auch jetzt schon energetische Sanierungsförderung, zum Beispiel auch zum Austausch von Fenstern. Also es gibt ja viele Dinge, die man machen kann. Da gibt es schon Förderprogramme und Gelder. Und außerdem, das möchte ich noch ergänzen, da hat Frau Popp nämlich recht, amortisieren sich, also rentieren sich heute auch Investitionen wesentlich schneller als noch zu niedrigeren Preisen. Und der zweite Punkt mit der Anwerbung. Wir haben eine Kampagne auch über diesen Sommer zur Anwerbung für die Klimaberufe an sich in Deutschland, außerhalb Deutschlands. Ja, das machen wir diesen Sommer über. Das kriegen wir hier nicht mit, weil die Kampagne nicht in Deutschland läuft. Aber genau das ist dieses Make it in Germany für die Klimafragen. Diesen Sommer hat es den Schwerpunkt auf die Klimaberufe. Das ist jetzt nicht nur der Heizungsbauer, aber es sind die Klimaberufe an sich. Das machen wir. Und wir machen auch intern in Deutschland nochmal wieder die Kampagnen gemeinsam. Die Handwerkskammern machen das auch, damit junge Menschen auch in diese Ausbildungsberufe gehen, ja, also Monday to Friday for Future, dass man in diese Berufe geht, weil die machen de facto sofort Klimaschutz. Ich hoffe, dass viele junge Menschen auch bei uns sich für diese Berufe entscheiden. Jetzt steht ja gerade die Frage an, mit was macht man vielleicht im September nach der Schule weiter? Diese Ausbildungsberufe sind für unsere Klimaschutzziele essentiell.
Darf ich noch mal eben ein bisschen weiter fragen, was die Anwerbeversuche im Ausland angehen? In welcher Größenordnung denken Sie das und was hängt dann da wieder dran im Prinzip, was Aufenthaltsberechtigung angeht etc.?
Es gibt jetzt eine extra Staatssekretärsrunde zur Anwerbung oder zur Sicherung von Fachkräfte und oder Arbeitskräfte. Frau Popp hatte schon recht, es geht gar nicht nur um Fachkräfte, sondern wirklich um Arbeitskräfte. Das ist eine Runde, die gestartet war im Rahmen auch explizit mit Blick auf Russland, Ukraine. Die wird jetzt insgesamt sich fokussiert um dieses Thema nochmal kümmern. Diese Runde arbeitet wirklich gerade jetzt mit Hochdruck und beschleunigt an dieser essentiellen Frage, die für diesen Bereich, über den wir heute sprechen, wichtig ist, aber viele andere Klimabereiche ja auch. Mein Problem ist, dass viele von denen, die nach Deutschland kommen, nach kurzer Zeit wieder gehen. Mhm. Wir haben ja einen sehr großen Anteil, der nach 1 bis 2 Jahren schon wieder weg ist. Ja, das liegt dann daran, dass wenn die Oma kommen will, sie für 9 Monate braucht, bis sie mal ein Visum bekommt oder länger. Ja, dass man sagt, ich bin doch hier nicht jemand, der ein Schmarotzer ist und meine Familienangehörige sollen auch nicht so behandelt werden. Da haben wir an sich ganz viele große Hürden, an denen wir arbeiten müssen, damit die Menschen, auch wenn sie einmal bei uns sind, nicht nach kürzester Zeit wieder weg sind.
Es kommt ein anderes Problem hinzu. Wir konkurrieren natürlich mit vielen Industriestaaten, die ja das gleiche Fachkräfteproblem haben wie wir. Und ich weiß aus der Zuwanderungsdiskussion, dass gerade die Qualifizierten häufig gar nicht so ein ganz großes Interesse haben, nach Deutschland zu kommen. Nicht, weil Deutschland nicht schön ist, sondern weil eine Sprachbarriere vorhanden ist. In anderen Staaten, wo Englisch gesprochen wird, ist das einfacher. Deswegen ist das sicherlich eine gute Initiative, aber wird das Problem nicht lösen. Vielleicht nochmal ein Hinweis wegen der Flughafensituation. Das funktioniert doch nur, weil große deutsche Unternehmen die Flughäfen in der Türkei betreiben. Das sind ja praktisch die gleichen Arbeitgeber, da kann man das machen. Aber stellen Sie sich mal einen ganz normalen Installateur in der Türkei vor, wenn der jetzt nach Deutschland kommt. Also bis das anerkannt ist, seine Ausbildung, die er dort genossen hat, da ist der Winter aber vorbei.
Herr Landsberg, nochmal nachgefragt, auch in den Kommunen wird ja Energieberatung gemacht. Zum Teil haben Kommunen ja auch Energieberater eingestellt, also ähnliches Geschäft wie die Verbraucherzentralen. Aber es gibt Kommunen, die suchen händeringend Energieberater und finden keinen. Was ist los?
Ja, das ist genau das gleiche Problem. Wir suchen fast alles inzwischen. Wir suchen Ingenieure, wir kommen mit den Bauern nicht voran, weil hunderte von Leuten in den Planungsbüros fehlen. Dann kommt hinzu, dass die sogenannten Babyboomer jetzt in Rente oder in Pension gehen. Das wird die Sache deutlich verschärfen. Da muss Politik auch eine Antwort drauf geben und die kann sicherlich nicht sein, also wir zahlen noch mehr oder die kommen alle aus dem Ausland. Wir werden manche Dinge so digitalisieren, so beschleunigen müssen, dass wir eben, wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen, dass wir in der gleichen Form das Haus in jedem anderen Bundesland auch bauen können, also serielles Bauen, nur mal als ein Beispiel. Wir sind in vielen Dingen nach wie vor viel zu langsam und umso weniger Personal Sie haben, umso schwieriger wird es.
Die Bürokratie also ein gigantisches Hindernis bei dem, was wir jetzt vorhaben?
eindeutig. Man könnte die Dinge sicherlich deutlich noch reduzieren, die Bürokratie. Ich weiß, das ist einfach. Alle sind ja immer gegen Bürokratie. Nur wenn sie selber einen Vorteil davon haben, kann es gar nicht genug Bürokratie sein. Beispiel, wir haben die ukrainischen Flüchtlinge. Wir haben natürlich zu wenig Kindergartenplätze, zu wenig Schulplätze. Was passiert? Man geht über die Gruppenstärke hinaus. Man nimmt also 2, 3 ukrainische Kinder noch auf, weil das für die wichtig ist. Was machen die Eltern? Sie drohen mit Klage. Verstoß gegen die Gruppengröße. Das ist auch so ein kleines Beispiel, aber das haben wir in ganz vielen Bereichen. Die Leute kennen natürlich sich häufig auch sehr gut aus und versuchen dann, ihre vermeintlich berechtigten Interessen durchzusetzen. Vielleicht muss man als Gesetzgeber da auch mal sagen, so, das ist jetzt so wichtig, da lassen wir einfach viele Dinge beiseite. Übrigens auch manche Bürgerbeteiligung, die natürlich die Dinge auch verzögert. Ich bin nicht gegen Bürgerbeteiligung, aber es gibt schon auch Exzesse auf dem Bereich.
Viele Bürger wollen aber auch viel direkter umsetzen und nicht so sehr abhängig sein von Staat oder von Konzernen. Frau Popp, gerade wenn es um die energetische Ertüchtigung geht, Bürgerenergiegesellschaften, das ist ja auch ein Wort, das Robert Habeck in den letzten Wochen gesagt hat, dass es ein Ziel ist, das besser umzusetzen, dass wenn Strom zum Beispiel auf den Häusern produziert wird in einer Gemeinde, dass dieses genossenschaftlich dann genutzt wird und man gar nicht über große Konzerne gehen muss. Beraten Sie in dieser Hinsicht auch?
Das ist ein Thema und ich glaube, das ist eben unter der Überschrift Akzeptanz und Menschen mitnehmen für eben dieses riesige Energiewendeprojekt, was ja weiterhin vor uns liegt, um eben unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern, erst recht von russischem Gas. Das ist etwas, was man eben mit der Gesellschaft gemeinsam auch schafft. Und da gibt es durchaus viele Ansätze von Mieterstrommodellen, die man aus den Städten beispielsweise kennt, oder eben tatsächlich Energiewende für jeden und jede Einzelne. Ich sage mal vorsichtig, die gesetzlichen Hürden sind da noch relativ hoch für die breite Mittäterschaft von Bürgerinnen und Bürgern. Da ist sicherlich noch einiges zu tun. Daran arbeiten wir gerade auch eben, was da die erleichterten Zugänge auch sein können, dass man beispielsweise mit eigener Photovoltaik auf dem Dach und einem Stromspeicher eben sich selbst auch versorgen kann. Bei Mieterstrommodellen kann man auch noch viel mehr tun, auch für Gewerbe beispielsweise diese auszurollen, damit eben, wenn Menschen gemeinsam in einer Immobilie, Gewerbeimmobilie sind und ihre Büros haben, zu sagen, wir machen hier unseren eigenen Strom vom Dach. Also da ist noch sehr viel Potenzial und das schafft nicht nur Akzeptanz, sondern auch hier gilt wie beim Energiesparen, jeder Beitrag ist ein guter Beitrag, um eben dieses große Ziel zu erreichen, sowohl Energie zu sparen, wie auch die Energiewende auch miteinander und gemeinsam zu schaffen.
Lassen Sie mal ins Konkrete und durchaus vielleicht auch ins Kleine gucken. Also nicht jeder hat ein Haus und kann das mal eben entscheiden, was er auf seinem Dach tut. Viele Menschen leben in Mietwohnungen oder sie leben in Eigentümergemeinschaften und dann gibt es jede Menge Vorschriften. Jemand sagt zum Beispiel, ich möchte gerne an meiner Balkonbrüstung keine Strommatte, sondern einen Solarpanel machen. Dann geht es aber los und wird es richtig schwierig, was genehmigen, was ist erlaubt und was nicht. Haben wir da unglaublich viele bürokratische Hürden, die da eine Energiewende verhindern?
Eindeutig. Mhm. Also ich würde das bejahen. Das ist halt so, wir haben natürlich ein Wohnungseigentumsgesetz, was immer auf dem Konsens aller beruht. Das fängt schon damit an, Sie haben also 10 Eigentümer und dann sagen, ach nee, das wäre doch toll, wir machen jetzt Photovoltaik. Wenn 2 dagegen sind, können Sie sicher sein, dass es wahrscheinlich gar nichts wird oder es sehr lange dauert. Es kommt ein weiteres hinzu. Selbst wenn Sie eine Anlage haben, jetzt auch als normale Hausbesitzer, die ganze Sache ist gewerbesteuerpflichtig, sie ist unter Umständen umsatzsteuerpflichtig, sie brauchen eine Genehmigung des Netzbetreibers. Alles relativ kompliziert, ein Blick in die Niederlande zeigt, da geht es auch anders, wenn Sie auf Ihrem Haus eben eine Solaranlage haben und Sie produzieren den Strom für den eigenen Bedarf, dann läuft der Zähler einfach rückwärts. Kann man offenbar ja auch machen. Also da müssen wir noch viel unkomplizierter werden. Letztes Wort, die Genossenschaften, das ist wirklich ein super Modell. Wir wissen aus, wenn es zum Beispiel um Windenergie im Wald ist, auch ganz umstritten. Da sind einige Modelle umgesetzt worden, wo man die Bürger der jeweiligen Stadt gesagt hat, ihr könnt da mitmachen, wir machen das als nicht Wald, sondern Windgenossenschaft. Das hat super funktioniert. Das hat auch keine Widerstände gegeben. Genau das ist der richtige Weg.
Wir haben ja dafür Verbesserungen auf den Weg gebracht. Also das möchte ich jetzt einfach nochmal sagen. Wir haben ja jetzt endlich den europarechtlichen Handlungsspielraum, der ja größer war als das, was bis jetzt in Deutschland möglich war, nutzen wir jetzt voll, damit zum Beispiel Bürgerenergieprojekte nicht mehr die ganzen Ausschreibungen machen müssen. Ja? Also da kommen ja wirklich jetzt Verbesserungen für die Bürgerenergieprojekte, auch mit Blick auf wie groß sie sein dürfen. Also ich würde einfach auch da nochmal sagen, da wurde jetzt schon einiges verbessert, geändert. Gerade im Bereich Bürgerenergie, finde ich, war unser Gesetzespaket wirklich ein großer Schritt nach vorne. Wir nutzen jetzt alle Handlungsspielräume, die uns das Europarecht gibt. Das ist ein großer Schritt nach vorne und ich hoffe, dass viele Bürgerinnen und Bürger vor Ort es nutzen werden. Und das Gleiche gilt auch mit Blick auf die Eigennutzung. Ja, auch dort wurden die Möglichkeiten hochgesetzt, damit auf den Dächern nicht nur die Hälfte genutzt wird, weil das Restliche sich dann nicht mehr wirklich rentiert. Also auch dort haben wir ja wirklich Verbesserungen vorangebracht. Deswegen möchte ich dort einfach nur mal kurz erinnern, dass wir jetzt gerade vor 2 Wochen doch einige an Verbesserungen gesetzlich auf den Weg gebracht haben. Jetzt hoffe ich, dass viele Menschen es auch nutzen.
Frau Kempfert, wie groß sind denn die Potenziale, über solche Wege genossenschaftlich, über Bürgergesellschaften Energie zu produzieren und gemeinschaftlich zu nutzen und vielleicht auch zu sparen?
Ja, riesig. Denn es gibt ja in der Tat viele Möglichkeiten. Sie haben ja zu Recht gesagt, es gibt nicht jeder, der hat ein eigenes Haus. Aber man kann sich ja zusammenschließen. Das gilt übrigens auch bei Windanlagen, wo man sich zusammenschließen kann. Wir hatten ja zu Beginn der Energiewende, also vor über 15 Jahren, einen Boom von den Energiegenossenschaften. Die sind auch noch bis vor ungefähr 10 Jahren stetig gewachsen, aber dann wurden die Rahmenbedingungen sehr schlecht für die und immer mehr verschlechtert. Das ist ja auch der Grund, warum es dann immer weniger gab und auch die schon angesprochene Bürokratie, die da sehr kompliziert ist. Aber die Potenziale sind da riesig und da kann man auch nur für werben, da mitzumachen. Also für viele Menschen ist es dann auch eine Aufgabe. Da geht es auch weniger um jetzt riesige Gewinne zu machen. Das kann man da auch, gar keine Frage. Aber die Studien zeigen sehr deutlich, diejenigen, die sich dort engagieren, sind insgesamt zufriedener, fühlen sich da auch Teil der Lösung und sind eben partizipativ dabei. Und insgesamt sind die Potenziale groß. Also gerade wenn wir über Solarenergie reden, auf jedes Dach müsste eine Solaranlage kommen, auf jeden Balkon auch. Aber die Bürokratie ist da schwierig, aber auch schon verbessert, muss man sagen. Auch interessant, da in andere Länder zu gucken, auch Dänemark ist ein Beispiel, die das auch eben sehr schön umsetzen. Also die Potenziale sind da groß.
Können Sie da vielleicht 2, 3 Sätze zu sagen, wie läuft es in Dänemark?
Ja, ich meinte das gar nicht so sehr auf die Solarenergie, sondern Dänemark hat ja schon vor über 30 Jahren begonnen mit der Energiewende und hat eben auch die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, erneuerbare Energien basiert. Die Städte, denken Sie an Kopenhagen, sind klimafreundliche Städte, da können Sie Fahrrad fahren. Das sind auch einfache Schritte, die man dort gegangen ist, einfach wo dann die Menschen ganz anders sich bewegen können, viel mehr Freiheiten haben und sind mehr menschengerechte Städte entstanden. In Deutschland haben wir noch immer eine sehr autogerechte und autozentrierte Politik. Nur ein Beispiel, aber für die Energiewende insgesamt gehört ja alles dazu, also auch die erneuerbaren Energien, aber eben auch die Gebäudeenergie, aber die Verkehrswende letztendlich auch, damit das in der Summe umgesetzt wird. Und da sind wir alle Teil der Lösung, also nicht nur bei der Solarenergie auf dem Balkon, sondern auch bei der Verkehrswahl und der Möglichkeit, da mitzugestalten. Und das finde ich immer auch sehr wichtig zu sehen, dass die Energiewende an sich ja eine Bürgerenergiewende ist oder eine Bürgerenergie insgesamt. Und das erhöht dann auch nochmal die Akzeptanz, dass man nicht gegen etwas ist, sondern einfach gemeinschaftlich mitmacht.
In Deutschland ist es ja immer so, dass gerne nach dem Staat gerufen wird, der Staat soll machen. Aber ich höre aus allem, was Sie sagen, heraus, Eigeninitiative ist gefragt und essentiell, wenn nicht jeder anfängt, was zu machen und auch einzufordern, dann funktioniert es nicht. Frau Popp, Sie als Verbraucherschützerin, wie bewerten Sie die Bereitschaft zur Eigeninitiative und einfach mal loszulegen bei den Bürgerinnen und Bürgern?
Wir sehen, dass es da viel Ideen und auch viel Elan gibt und gerade für diese Generation Aufgabe Energiewende müssen auch alle mitmachen. Also es geht nicht nur um Dekarbonisierung, sondern es geht auch um tatsächlich Demokratisierung auch der Energiewende. Und wenn man diesen Elan mitnimmt und das auch fördert und da keine Hürden in den Weg stellt, dann ist das sicherlich eine gemeinsame Aufgabe, die dann auch gemeinsam angegangen wird. Und ich finde es auch wichtig, dass wir jetzt dann auch über diese längere Perspektive auch sprechen. Denn in Krisen wie in dieser, die wir jetzt erleben, passiert allzu häufig, dass man eben auf das Krisenmanagement schaut und sich nicht fragt, was über den Tag hinaus eigentlich passieren muss, damit wir solche Krisen in Zukunft vermeiden. Aber nichtsdestotrotz will ich einfach trotzdem mal zum eigentlichen Gesprächsgegenstand auch nochmal zurück. Wir stehen jetzt in einer Zeit, wo wir auf vermutlich starke Preiserhöhungen blicken werden, wo wir eben sehen, dass Energieunternehmen wie Uniper jetzt auch durch Steuermilliarden gerettet werden müssen. Und natürlich braucht es eben einen fairen Lastenausgleich in einer Gesellschaft. Das ist eben, wenn die Menschen sehen, dass mit Milliarden Steuermitteln Unternehmen gerettet werden, die auch wichtig sind für die Infrastruktur dieses Landes, keine Frage. Aber sie fragen sich natürlich, gerade wenn es um Preisweitergabe und Ähnliches geht, wo werde ich dann unterstützt, um über diesen Winter zu kommen? Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass dort sehr, sehr klar auch und sehr bald auch die Kommunikation und darüber hinaus auch die Maßnahmen dann auch stehen, damit die Menschen wissen, was auf sie zukommt, weil eben das schafft auch Akzeptanz zu wissen, woran man ist, wenn eben Klarheit auch herrscht, was kommt auf uns zu und wie werde ich dabei unterstützt, das zu bewältigen.
Kleine Ergänzung. Also wir sprechen ja zu Recht, und das teile ich auch, über Entlastungspakete für die Wirtschaft, für kleinere und mittlere Einkommen. Reden wir eigentlich auch mal darüber, wie hoch ist eigentlich die Leistungsfähigkeit dieses Staates? Wo ist die Grenze? Und wir reden ja hier alle von Nachhaltigkeit, ist ja auch richtig. Ist das nachhaltig für die folgenden Generationen, wo weniger Leute diese riesigen Schuldenberge, die wir jetzt ständig aufbauen, abtragen müssen? Ich habe keine Lösung dafür, nur mich stört so ein bisschen diese Erwartungshaltung, und da tut mir fast die Bundesregierung leid. Also jede Gruppe immer mit einem guten Argument sagt, also wir müssen jetzt aber sofort entlastet werden. Wir Kommunen sind ja teilweise auch nicht anders. Nur so funktioniert das ja nicht. Also ich glaube schon, dass man das zielgerecht machen muss, dass man gerade unteren und mittleren Einkommen helfen muss, aber dass man auch einer breiten Mehrheit sagen muss, ihr werdet Wohlstandsverluste haben. Und das wird dauern. Das ist nicht nächstes Jahr im März vorbei. Und da höre ich von der Politik relativ wenig. Da ist viel Aktionismus, das ist ja auch gut. Aber diese Endlichkeit der Fähigkeit des Staates, die muss man hin und wieder vielleicht auch mal erwähnen.
Frau Brandner dazu gleich.
Ja, ich wollte gerade widersprechen. Also wir planen ja zielgerichtete Programme. Ich habe vorhin explizit gesagt, dass ich keine Entlastung bekommen werde, weil ich auch keine brauche, weil ich im Zweifel das eben woanders kürzen muss. Und das ist ja auch fair enough. Also wir haben nicht vor, jedem Bürger, jeder Bürgerin in diesem Land alles eins zu eins zu ersetzen. Das können wir auch nicht und das, finde ich, müssen wir auch nicht. Aber natürlich ist es in dieser schwierigen Zeit, ja, der Krieg in Europa geht auch in Deutschland und an uns nicht spurlos vorüber, wäre es ja wahnsinnig, wenn wir jetzt entweder alle Stadtwerke pleite lassen gehen würden, die Hälfte, ja, Sie wissen, wie viele von Uniper betroffen sind, das würde bei uns in der Infrastruktur vor Ort so viel zerstören, und gleichzeitig können wir eben auch nicht dann die damit verbundenen Kosten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern lassen, sondern wir müssen hier für eine soziale Gerechtigkeit sorgen. Deswegen ist das das Gebot der Stunde, und natürlich müssen wir gucken, dass es zielgerichtet ist und dass wir eben auch in die Sparmaßnahmen kommen. Deswegen reden wir seit einer halben Stunde darüber, wo wir auch sparen können, wo wir auch erneuerbare Energien ausbauen, damit es eben wieder billiger wird, damit wir hoffentlich bald in einer besseren Position sind. Und ich kann auch sagen, ich habe ganz zu Beginn gesagt, wir möchten auch den europäischen Gaseinkauf voranbringen, damit wir dort Einkäuferkartelle stärker auch mitgestalten können, um auch darüber die Preise zu senken. Das heißt, wir müssen an ganz vielen Stellen natürlich dafür sorgen, dass wir Preise nicht nur entlasten, die Bürgerinnen und Bürger dafür, sondern dass wir auch die Preise senken. Das ist nicht eine Frage von Aktionismus, sondern von konsequentem Handeln, was wir seit Beginn unseres Regierungshandelns tun. Und ja, wir haben da viel nachzuholen. Das ist schmerzhaft, aber es hilft ja nichts. Wir müssen es ja jetzt machen.
Sie haben, Frau Brandner, gerade eben die soziale Gerechtigkeit mit eingeführt. Sehr, sehr wichtig. Auch der soziale Frieden, der auf dem Spiel steht. Eine gemeinsame Kraftanstrengung, die hat der Kanzler heute eingefordert. Ich würde Sie gerne alle bitten, ganz kurz zum Schluss eine Einschätzung, die darf auch emotional sein, zur Lage zu sein. Wie ernst ist sie und ist sie beherrschbar? Frau Kempfert.
Ja, die Lage ist ernst, sie ist aber beherrschbar. Das wäre meine erste Antwort. Und zum Thema Wohlstand wollte ich gerne noch sagen, also wir haben enorme Krisen angehäuft. Die Klimakrise, die Energiekrise, jetzt auch die ökonomische Krise. Es wird immer mehr die Pandemie und der Planet rächt sich. Und da kommen wir jetzt auch so nicht raus. Wir kommen nur raus, indem wir jetzt konsequent handeln, die Energiewende umsetzen und uns nicht da im vermeintlichen Wohlstand, wie wir ihn früher definiert haben, dort zurechtfinden wollen, sondern wirklich auch den Wohlstand neu definieren, der in der Zukunft anders aussieht. Und da geht es genau darum, die Schuldenberge durch Klimakrise und andere Krisen den zukünftigen Generationen nicht zu hinterlassen. Und das ist unsere Aufgabe jetzt noch, das zu handeln.
Frau Popp.
Dass die Lage ernst ist, ich glaube, darin sind wir uns alle einig. Aber da hilft eben nicht Bange machen und auch nicht Panik machen und auch keine spalterischen Diskussionen, sondern tatsächlich es gemeinsam anzugehen und für einen fairen Lastenausgleich auch zu sorgen, eben zwischen Staat, zwischen Wirtschaft und den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass eben nicht das Gefühl vorherrscht, den einen wird geholfen, aber mich guckt keiner an. Ich glaube, dieser faire Lastenausgleich ist wirklich sehr, sehr wichtig, um durch diese Krise zu kommen und vor allem nicht zu vergessen, eben die langfristige Perspektive, nicht bei der Krise stehen bleiben, sondern darüber hinaus gucken, wie wir die Energiewende tatsächlich schaffen, damit solche Krisen so bald nicht wieder passieren.
Gerd Landsberg.
Also ich glaube, wir erleben eine Zeitenwende bei Energie, Inflation, Lieferketten, Fachkräftemangel. Wir werden nicht wie früher leben und das muss man kommunizieren. Das heißt nicht, dass wir schlechter leben. Manchmal gilt vielleicht auch der Grundsatz, weniger kann auch mehr sein.
Und Franziska Brandner zum Schluss.
Ja, es ist eine ernste Lage. Wie gesagt, es herrscht Krieg in Europa. Den spüren wir. Den werden wir auch noch eine Weile spüren, aber es ist beherrschbar. Und wenn wir jetzt die richtigen Schritte tun, dann können wir am Ende sicherer, unabhängiger dastehen und das mit Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit verbunden haben. Das ist eine Riesenaufgabe und ja, es ist eine nationale Kraftanstrengung. Wenn wir es gemeinsam angehen, glaube ich, können wir als Land unglaublich viel leisten.
Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur mit Franziska Brandner, die Sie gerade zum Schluss hörten, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und Ramona Popp, die Vorständin Verbraucherzentrale Bundesverband. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion hier bei uns.